Hallo, hier ist Harald Frenkel für GamersGlobal.de mit dem Test zum Action-Adventure Detroit Become Human von Quantic Dreams. Und ja, die kennt ihr vielleicht schon, und zwar von ähnlichen Titeln. Das waren zum Beispiel Fahrenheit, Heavy Rain und zuletzt Beyond Two Souls. Und das waren alles interaktive Filme. Wie schon bei den Vorgängern fällt sofort die Grafik auf. Die ist ihrer Zeit fast schon einen Tick voraus. Wenn es zum Beispiel regnet, und das tut's wie in Heavy Rain öfter, entsteht da eine ganz besondere düstere Stimmung. Also gerade nachts und im Zusammenspiel mit Lichteffekten. Das Ganze erinnert auch sehr an den Filmklassiker Blade Runner. Und da gibt's auch inhaltlich große Parallelen. In Become Human geht's um Androiden, die so fortschrittlich sind, ihre KI, dass sie plötzlich Gefühle entwickeln. Wir wissen alle, in Wahrheit kann das gar nicht funktionieren. Die Menschheit schafft ja nicht mal eine ordentliche KI in Civilization. Auf jeden Fall hat der Mensch sie gebaut als Diener und erwartet, dass sie ihre Befehle ausführen und nichts anderes tun. Und es kann natürlich gar nicht anders sein. Den guten alten Homo sapiens macht alles nervös, was irgendwie von der Norm abweicht. Ja. Jeder Fremde macht ihm Angst. Das kennen wir ja auch aus dem wirklichen Leben. Entsprechend sieht die Öffentlichkeit im Spiel die Maschinen als Schläfer, wenn man so will, und damit als potenzielle Terroristen. Gefahr. Einer ist böse, dann sind alle böse. Solche Verallgemeinerungen kennen wir auch aus dem realen Leben. Und im Spiel kommt dann noch obendrauf, dass die Roboter ewig jung sind und unglaublich schön. Das weckt natürlich auch Neid. Become Human spielt 2038. Das ist übrigens 5 Jahre, bevor ein gewisser Alex J. Murphy, vielleicht kennt ihr den, in Detroit seinen Dienst angetreten hat, und zwar als Robocop. Das passt insofern wie die Metallfaust aufs Maschinenauge, weil es im Spiel um 3 Androiden geht. Einer heißt Connor, und wer die Demo gespielt hat, weiß, dass der für den Robothersteller Cyberlife als polizeilicher Ermittler arbeitet. Ihr jagt mit ihm Androiden, also quasi Kollegen, die offenbar eine Fehlfunktion haben und Verbrechen begehen. Als Androide hat Connor einen Analysescanner. Der unterstützt ihn zum Beispiel dabei, Mordfälle zu visualisieren in so einer Art Virtual Reality auf grafische Art und Weise. Er kann sie dann rekonstruieren, die Tat. Sprich, wenn er alle wichtigen Spuren und Beweisstücke hat, dann kann er die Tat wie in einem Film ablaufen lassen. Er kann vorwärts spulen und zurückspulen und an markierten Stellen noch mehr Hinweise finden. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Auf jeden Fall führen ihm die Hinweise dann im besten Fall direkt zum Abweichler. So heißen die abtrünnigen Metallmenschen im Spiel.
Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen.
Das ist Alice. Kümmere dich um sie.
Kara ist Androide Nummer 2. Oder muss ich Androiden sagen? So gendergerecht, ihr wisst schon. Egal. Kara ist Putzfrau und Kindermädchen in einer Familie und damit eigentlich nicht mehr als ein Haushaltsgerät. Die erste Mission, soll ich das nochmal vor Augen führen? Ja, dass Roboter keine Rechte haben, dass sie am Ende der Nahrungskette stehen, und zwar ganz am Ende, und dass sie einfach nur funktionieren müssen. Ich komme zum dritten Protagonisten, das ist Marcus. Der kümmert sich am Anfang um einen alten Kunstmaler. Auch das ist nur als Prolog gedacht, dieser Job des Krankenpflegers. Ich möchte an der Stelle nicht verraten, wie es mit Marcus weitergeht. Das müsst ihr auch im Rahmen der Story selber erleben. Das ist ja auch die große Stärke des Spiels. Wobei die bei aller Liebe zugegebenermaßen auch 3 bis 5 Logikaussätze hat. Nur mal ein Beispiel. Wenn es bei einem Verhör heißt, dass Androiden keinen Schmerz spüren und ich dem Verdächtigen dann nur ein paar Sekunden später mit Folter drohen kann, liegt wahrscheinlich irgendwie ein Fehler in der Matrix vor.
Ich bin auf deiner Seite.
Wenn ich schon mal bei diesem Verhör bin, da ist was aufgetreten, was manchmal bei den Dialogen passiert. Und zwar, dass man die Vorgaben von den Gesprächsoptionen nicht immer einwandfrei deuten kann. Also, in meinem Beispiel sollte ich den Tatverdächtigen unter Druck setzen. Ja, habe ich mir gedacht, ich nehme den Menüpunkt Furcht, ja, damit ihm vor Angst der Kackstift geht. Was ist stattdessen passiert? Ja, ich habe mein Gegenüber getröstet. Ich habe ihm ganz verständnisvoll erklärt, dass er gar nicht schuld ist an der Tat, dass er nichts dafür kann. Das war ja ein Programmfehler im GOP, ja. Der hat erstmal Furcht verursacht, da haben wir das Wort, Furcht, die dann zu einem Notwehrreflex führte, ja, und damit zu 28 Messerstichen. Na tolle Wurst. Aber drauf gepfiffen, da muss man dann halt mal durch. Ich finde Become Human trotzdem genial, immer noch. Auch visuell natürlich, da ist das feinster Zuckerguss. Die Animationen, die sind fast lebensecht. Ich habe das im Dienste der Gamers Global Konsumenten aufwendig, vor allem im Stripclub, genau und vor allen Dingen sehr lange geprüft. Damit ist das Urteil unumstößlich. Ja. Auch sehr geil, vielleicht sogar noch geiler, die Mimik der Charaktere. Die Mimik und andere Details. Haut ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mal einen alten Werbespruch in ein Karlauer verpacken darf, quasi porentief fein. Ja, porentief fein, versteht ihr? Man sieht sogar die Poren. Na gut, ein Witz, den ich erklären muss, vergesst ihn wieder. Ja, auf jeden Fall überzeugt die Grafik jetzt, egal ob du dich in der Stadt bewegst oder auch durch eine verschneite Landschaft. Bombe! Im Grunde sieht Become Human aus wie ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure. Es steckt allerdings sehr viel weniger Spiel dahinter. Da fällt ja sogar das Erkunden aus, weil diese VR-Scanner der Androiden immer genau anzeigen, wo die Spielfigur hin muss, um ihre Aufgabe zu erledigen. Das nimmt einem jegliche Denkarbeit ab. Und ja, dann leuchten auch noch die Tasten auf, die ich drücken muss, wenn ich zum Beispiel was an mich nehmen möchte. Vielleicht schafft es Become Human ja ins Guinness-Buch der Rekorde als wahrscheinlich längstes Tutorial der Welt. Fakt ist, dass es dem Spieler vom Beginn an und das bis zum Ende alles vorkaut und vor die Füße spuckt, wie es zum Beispiel liebevolle Polarwolfeltern für ihren Nachwuchs machen, ja, der leichten Verdaulichkeit wegen. Mich stört das alles null, ich finde Become Human trotzdem genial, dazu aber später mehr. Wenn es bei Become Human in der Story weitergeht, und das ist ja der Löwenanteil, dann ist es so eine Art Ruhe vor dem Sturm, also so eine Art Vorbereitung auf, ich möchte sagen, harte Tempowechsel. Es kommen ja bei Kämpfen und Verfolgungsjagden immer wieder Quicktime-Events zum Einsatz, sporadisch wohlgemerkt. Und das sind ja so Reaktionstests, wer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Taste drückt, die gerade eingeblendet ist, oder den Stick bewegt, der blockt Schläge, weicht aus, schubst dem Gegner irgendwie mal ein Objekt vor die Füße oder springt selber über eins drüber. Die Buttons sind dabei fairerweise lang genug eingeblendet, damit man da wirklich drauf reagieren kann. Wenn ein alter Sack wie ich das auf die Kette kriegt, dann schafft das jeder. Abgesehen davon verzeiht das Spiel auch mehrere Fehler. Es ist ohnehin grundsätzlich tendenziell eher zu leicht. Das kann man kritisieren, aber mich kratzt auch das nicht. Womit wir schon wieder bei der Story sind, im Spiel geht's mit Gewalt gegen Androiden weiter. Ja? Die Menschen fangen an mit Hexenjagden, Mord und Totschlag. Das fühlt sich 1A an wie Rassismus als Spieler. Kara muss deswegen auch fliehen, und zwar samt Schützling. Der gute David Cage rückt mit der kleinen Alice mal wieder ein Kind in den Mittelpunkt und das weckt natürlich besondere Emotionen. Vielleicht verstehen das nur Eltern, dass Mamas und Papas, wenn ihrem Kind Gefahr droht, jederzeit lügen würden, stehlen und sogar töten, und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hätte das nicht verstanden damals, als ich noch kein Papa war.
Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten.
Es ist mir bei der Kampagne mit Kara deswegen eigentlich nur darum gegangen, Alice zu beschützen. Kara hätte ich geopfert, Alice musste leben. Bei anderen Spielen muss ja auch der Held überleben. In Become Human können die Protagonisten frühzeitig sterben. Und auch wenn es am Anfang vielleicht so scheint, als hätte David Cage in dem Punkt geschwindelt, von wegen, dass die Helden frühzeitig sterben können, es kann tatsächlich passieren. Stirbt einer der Androiden, dann gibt's kein Game Over, aber der komplette Storystrang, der fällt weg. Entscheidungen können in Become Human also wirklich zu teils krassen Konsequenzen führen. Ich habe das einmal gehabt, das hat mir fast gereicht. Natürlich wirkt sich nicht jede Entscheidung aus oder nicht groß aus. Und ja, Katastrophen lassen sich nachträglich im wahrsten Sinne des Wortes spielend korrigieren. Und zwar sogar per Kapitelanwahl. Und ja, Otto Normalverbraucher wird es wohl nicht dabei belassen, wenn einer der Helden stirbt. Dafür sind die sogenannten Ablaufdiagramme nützlich, die ich einsehen darf und die möglichen Wege skizzieren, damit ich grob weiß, wo ich anders ansetzen kann. Obwohl es natürlich möglich ist, korrigierend einzugreifen, quasi in die Vergangenheit zu ändern, habe ich beim Spielen ständig im Kopf, dass eine einzige Handlung zum Desaster führen kann. Auch das ist sehr, sehr spannend. Ich agiere entsprechend bedächtig und ich fiebere irgendwann mit den Androiden mit, die für ihre Freiheit kämpfen. Und da geht es natürlich auch um die philosophische Frage, ob künstliches Leben, getreu dem Grundsatz, ich denke, also bin ich, auch als echtes Leben durchgeht. Und dann ist da noch diese düstere Atmosphäre, die immer wieder aufblitzt durch bizarre Bilder. Es gibt da eine Bruchbude, ich glaube von einem Androiden, der offenbar wirklich gestört ist, der Tierhortung betreibt, neudeutsch Animal Hoarding. Da tappen dann hunderte von Tauben durch die Wohnung. Oder auch immer wieder gern genommen Köpfe ohne Körper, Köpfe ohne Schädeldecke, komplett aufgeklappte Köpfe, lebensgroße Roboterbären und so weiter und so fort. Die schon erwähnten Scanner der Androiden, die bringen schon ein bisschen mehr Tiefgang spielerisch. Besonders im Fall von Marcus, der mit seinem Scanner Kletterrouten planen kann. Ja, waghalsige welche. Da erblasst wahrscheinlich sogar der Parkour-Weltmeister vor Neid. Nützlich ist das, wenn ich zum Beispiel auf ein Dach gelangen möchte oder eine fliegende Drohne mit einem Sprung erreichen, um sie dann zu zerstören. Auch im Fall von Marcus visualisiert das Spiel die Funktion quasi als Film der Androide, fasst mögliche Haltepunkte ins Auge und prüft dann durch Vor- und Zurückspulen, ob sie als Kletterhilfe taugen. So, und wer sich ein bisschen auskennt, der muss wegen des angeblich minimalistischen Spielprinzips gar nicht rumheulen. Das neue Spielfilmspiel von David Cage ist nämlich weitaus interaktiver, als manch böse Zunge behauptet. Ich habe mir erst kürzlich einen echten interaktiven Film reingezogen, und zwar Late Shift. Wenn ich es etwas überspitzt formulieren darf, habe ich da jeweils die Wahl zwischen Ja oder Nein und das Ganze ist nach 1,5 Stunden vorbei. Mit Late Shift wischt Become Human definitiv den Boden.
Was noch?
Womit ich jetzt gerne mein Fazit kundtue: Das Action-Adventure zu bedienen ist wirklich kinderleicht und das hat auch ein Test mit einem Versuchs-5-Jährigen bestätigt, natürlich in einem pädagogisch wertvollen Butzi-Butzi-Abschnitt. So, genauso kinderleicht könnte ich jetzt Become Human wie ein Androide beurteilen, ja, also kühl, logisch, mikrometergenau sezieren und dann anhand der Schwächen zerlegen und komplett zerstören.
Gamma-Team out.
Ja, es ist spielerisch seicht und es ist zu leicht. Und ja, die pedantischen Filmfehlersucher unter uns spüren wahrscheinlich angesichts der Logiklücken sofort den Wunsch, sich in suizidaler Absicht in eben diese Schluchten zu stürzen. Außerdem schafft es das Spiel wegen der begrenzt erkundbaren Levels nicht mal ansatzweise, Bewegungsfreiheit vorzutäuschen. Diagnose, digitale Phimose. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf, bei Gamers Global wird ja neuerdings subjektiv bewertet. Hip hip hurra! Und was jetzt kommt, wird euch überraschen. Ich bin nämlich gar kein Roboter, sondern ein empathischer Mensch und der findet Become Human nicht weniger als fantastisch. Ja, es entspannt mich sogar, wenn ich ab und zu nur mal ein Knöpfchen drücken muss. Das wird mir genau vorgebetet. Und ja, Chefspielmacher David Cage, was macht der? Der drückt bei mir die richtigen Knöpfchen.
Ist alles okay, Emma?
Bei der spannenden Story geht's zum einen um Kinder. Es geht um Menschlichkeit und Rassismus. Das bewegt mich, wenn ich jeden Tag drüber nachdenke, was in Deutschland gerade läuft. Es geht um Entscheidungen. Eine gute Geschichte, die braucht Konflikte.
Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird.
Am Ende des Tages habe ich auch noch ganz viele emotionale, magische Momente gehabt. Ich war bei Become Human nicht nur oft gerührt, es hat mich auch oft geschüttelt, ja. Es ist nämlich schlichtweg bewegend. Die Wahrheit ist, dass mir ein paar Macken wahrscheinlich entgangen wären, müsste ich Spiele nicht berufsbedingt per Lupe untersuchen. Trotzdem haben die Stärken bei mir letztlich dazu geführt, dass alles unter einem rosafarbenen Laken der Glückseligkeit verschwindet. Abgesehen davon mag ich Quicktime-Events. Ich weiß, ich werde dafür in der Hölle schmoren, aber es ist nun mal so. Und ich mag den Wechsel zwischen ruhigen Momenten und Tempo, Tempo, Tempo. Ich war teilweise verstört, ich war manchmal wütend, öfter traurig, bisweilen angeekelt und auch ängstlich. Ich hatte aber vor allen Dingen unglaublich viel Spaß. Für mich ist das Spiel eine traumhaft schöne Dystopie und sehr viel mehr Kunstwerk als Spiel. Ich gebe Detroit Become Human 9,5 von 10 Punkten. Diesen Test gibt's als Video, im Audioformat und als Text. Weitere Fakten zum Spiel findet ihr auf gamersglobal.de.
Sie lächelt zum allerersten Mal.